So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Genau, schlagt mit mir den Galaterbrief auf, denn wie Eugen schon gesagt hat, wir haben jetzt die Predigtreihe. Genau. Ich werde zuerst den Text lesen und dann gehen wir so eine Minute in die Stille, wo ihr für uns alle beten, wo wir für uns alle beten in der Stille. Und dann werde ich ein Gebet sprechen und dann, genau, dann geht's los. Es geht jetzt schon los, weil jetzt schon das Wort des Herrn erklingt. Okay. So, genau. Galater, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns heraus errette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches wir empfangen haben, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Mein Vater, wir wollen dich alle bitten, dass du uns erklärst, was hier steht. Dass du sprichst und uns überführst von unserer Sünde. Dass du unsere Herzen wieder zurück zum Kreuz bringst, zu dem Erretter, der uns gerettet hat. Und dass wir so dich wieder anschauen. Dass wir wieder dein Angesicht sehen, dass wir auf dich blicken und dich preisen. Bitte rette uns vor allen falschen Evangelien da draußen, die keine Evangelien sind. Dir sei die Ehre. Amen. Wie hörte sich der Text für dich an? Spannend, ein bisschen erschreckend, als ich ein bisschen die Stimme gehoben habe. Und der Apostel sagt, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Hört es sich für dich drastisch an oder feurig? Voller Dramatik? Paulus verwendet hier Wörter wie Errettung, Sünde, Verfluchung, Gott zu gefallen, nicht Menschen. Wenn wir in unserem Leben Dinge nicht verstehen, dann ist es okay. Zum Beispiel, wenn wir für eine Führerscheinprüfung lernen und dann bestehen wir es nicht, dann gehen wir in die Prüfung und dann verhauen wir sie, dann ist das okay im Leben. Es ist in Ordnung, wenn du in deinem Studium bist und dich für eine Prüfung dort vorbereitest und du sie dann verhaust. Es ist okay im Leben. Ist nicht schlimm. Daran hängt dein Leben nicht. Aber wenn du die Bibel nicht verstehst, wenn du sie nicht lebst, wenn du sie nicht erlebst, dann schadest du deiner Seele in diesem Leben und in dem nächsten Leben. Es ist extrem wichtig, das zu verstehen. Ein Prediger sagte mal, Predigen ist eine extrem gefährliche Sache, weil der Bruder Jakobus im Jakobusbrief sagt, dass Lehrer und Prediger ein schwereres Gericht von Gott empfangen werden. Das heißt, es ist extrem gefährlich, hier zu stehen und zu euch zu reden. Und Paulus in diesem Text sagt, wenn ich als Prediger ein anderes Evangelium verkündige, dann wird der Fluch des allmächtigen Gottes auf mein Haupt fallen. Das hört sich ziemlich dramatisch an. Aber nicht nur das, sondern ich sage, wenn einer hier das Evangelium nicht empfangen hat, der wird diesen selben Fluch erleben. Also die Bibel spricht sehr ernst über diese ganzen Themen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich vielleicht ein fröhlicher Charakter bin. Aber bei diesen Dingen, da gibt es keinen Spaß, sondern das ist wirklich Tod und Leben. Ewigkeit. Genau. Und aus diesem Grund bin ich ziemlich fröhlich und glücklich, dass wir als Gemeinde jetzt eine Reihe haben über den Galaterbrief. Genau. Und weil dieser Brief einfach nur atemberaubend ist und das Evangelium in einer absoluten Klarheit verkündigt, sodass wir uns wirklich sicher sein können, wie man in die Ewigkeit eingeht zum Herrn. Genau. Deshalb werden wir erstmal ein bisschen Einleitung durchgehen in den Brief und dann gehen wir zu dem Text, was der Apostel Paulus hier meint. Der Brief an die Galater wurde ungefähr 50 nach Christus geschrieben. Ein bisschen Hintergrundinformation. Es wurde geschrieben nach der ersten Missionsreise des Apostels Paulus. Wenn du den Hintergrund nachlesen willst, dann empfehle ich dir Apostelgeschichte Kapitel 13, 14 und 15 zu lesen, weil das der Hintergrund ist vom Galaterbrief. Genau, der Apostel Paulus zog mit Barnabas durch verschiedene Gebiete, auch durch das Gebiet von Galatien. Er kam dort in die Gemeinden von Lystra, Derbe, Ikonium. Es ist über dem Gebiet der Türkei. Und dann kehrte Paulus und Barnabas, sie kehrten zurück nach Antiochien. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mit mir Apostelgeschichte 15, 14 aufschlagen, ganz kurz. Ich lese vor. Kapitel 14, Vers 26. Und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinden sich versammelt hatte, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass Gott, er, den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Und jetzt höre Kapitel 15, Vers 1. Das ist sehr wichtig zum Hintergrund für den Galaterbrief. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und dann lesen wir Vers 2. Da nun ein Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, dann erzählen sie weiter, wie sie nach Jerusalem wegen dieser Streitfrage hinaufziehen. Also, In dieser Zeit kamen einige Lehrer nach Antiochien und sie lehrten, sie verkündigten, sie predigten, ihr müsst euch beschneiden lassen nach dem Brauchtum von Mose, also um quasi Proselyten, um Juden zu werden. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr nicht in das Paradies kommen. Ihr werdet nicht in den Himmel eingehen, ihr werdet nicht gerettet werden. Ihr müsst das machen. Und da Paulus und Barnabas ein anderes Evangelium glaubten und verkündigten, zogen sie deswegen nach Jerusalem hinauf. Und das ist in der Theologie, in der Kirchengeschichte, wird das genannt, das erste Apostelkonzil. Die Apostel versammelten sich mit den Ältesten in Jerusalem und sie besprachen genau diese Lehrfrage. Wodurch und wie wird ein Mensch gerettet? Durch Werke oder durch die Gnade des Herrn Jesus Christus? Wenn du Kapitel 15, Vers 8 lese ich bis Vers 11. Und Gott, der Herr, der die Herzen kennt, legte für sie, das sind die Heiden, Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Genau. Dann geht es weiter und du kannst es selbst zu Hause nachlesen und dir anschauen, was sie beschlossen haben. Und in diesem Apostelkonzil wurde ein Beschluss gefasst, wodurch Menschen gerettet werden und woran sich die Heiden aus Gewissenswillen und der Judenwillen zu halten haben. Und Paulus und Barnabas zogen wieder zurück nach Antiochien und verkündigten das dort der Gemeinde. So. Und in dieser Zeit geschahen zwei Dinge. Erstens, Petrus kam vorbei und er sündigte, indem er nicht mit den Heiden gegessen hat. Davon werden wir in 2-3 Wochen in einer nächsten Predigt hören. Darauf will ich gar nicht eingehen. Aber die zweite Sache, die passiert ist, ist, dass einige Brüder aus Galatien gekommen sind in die Gemeinde nach Antiochien. Und diese Brüder erzählten dem Paulus Folgendes. In den Gemeinden in Galatien sind dieselben, also nicht dieselben, aber ähnliche Irrlehrer aufgetreten, wie die vorhin beschrieben. Und sie verkündigen in Galatien ein anderes Evangelium. Sie verkündigen, dass die Christen sich beschneiden lassen müssen, um gerettet zu werden. Dass sie das Gesetz halten müssen. Sie müssen Gebote, Festungen, Satzungen, all diese Dinge halten und tun, um in das Paradies einzugehen. Wenn du wieder zurück zum Galaterbrief, den Galaterbrief wieder aufschlägst, dann lesen wir im Kapitel 4, Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Kapitel in Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Vers 21 im vierten Kapitel, sagt mir, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Kapitel 5, Vers 11, ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich denn dann noch verfolgt? Also es geht genau in diesem Brief um diese Sachen, okay? Und der Inhalt des Galaterbriefes geht dann um Themen wie, wozu ist die Beschneidung von Abraham und Mose? Wozu ist das Gesetz gegeben? Was ist das Evangelium? Wie geschieht Errettung? Wie leben wir im Geist? Wie können wir heilige und gute Werke tun? Und das Problem war mit diesen Irrlehrern, sie vermischten beispielsweise das Gesetz von Moses mit dem Evangelium. Und verkündigten so ein anderes Evangelium. Und weil das passiert ist in der Gemeinde Galatien, passierten verschiedene Dinge. Die Galater fingen an, im Fleisch zu wandeln. Sie fingen an, Feindschaft gegen Paulus zu hegen. Sie waren verwirrt. Sie wurden stolz. Trennungen entstanden. Lieblosigkeit. Geiz, all diese Sünden entstanden, weil das richtige Evangelium verdreht worden war und diese wiedergeborenen Christen nicht mehr im Geist wandelten, sondern im Fleisch. Das heißt, wenn wir in diese Predigtreihe beginnen und durch die kommenden Wochen gehen, dann sollten wir gefestigt werden in dem, was das Evangelium ist und in unserer Errettung gegründet sein und anfangen, im Geist zu wandeln. Das heißt, immer wo es falsche Lehre gibt, gibt es auch immer falsches Handeln. Genau, und Paulus hört diese ganzen Sachen in Galatien und dann fängt er an, höchstpersönlich eine Feder zu nehmen und den Galatern eine Antwort zu schreiben. Und so wollen wir anfangen, durch den Brief zu gehen. Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, und alle Brüder, die mit mir sind. Die Irrlehrer, sie verunglimpften Paulus, dass er kein richtiger Apostel sei und dass er nicht von Christus eingesetzt worden ist und deshalb das Evangelium, das er verkündigt, auch von Petrus und den anderen Aposteln nicht zählt. Aber hier beginnt Paulus zu schreiben, dass er ein Apostel ist, nicht von Menschen und nicht von Menschen eingesetzt worden ist, sondern von Gott dem Vater und durch Jesus Christus. Das heißt, in diesem ersten Vers, wenn du ihn gut gelesen hast, dann zeigt das hier schon mal die Göttlichkeit von Jesus. Denn Paulus sagt, ich bin nicht ein Apostel von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der göttliche Sohn Gottes, durch den Paulus ein Apostel geworden ist. Und was ich so sehr an dieser Stelle liebe, ist einfach dieser mächtige Zeugnischarakter. Stell dir das mal vor, wenn jetzt auf dieser Bühne Paulus hier links neben mir stehen würde, der heilige Apostel, und dann die anderen Brüder, die mit ihm gewesen wären, hier eine Reihe bilden würden, und dann hinter mir Gott der Vater auf seinem heiligen Thron und zu seiner Rechten der auferstandene Herr Jesus Christus, und wir alle zusammen werden euch heute das Evangelium darlegen, das von Gott selbst gemacht worden ist und nicht von Menschen. Und wer dieses Zeugnis und diesen Brief ablehnt, der hat ein Problem mit ihnen. Das heißt, wir alle sollten wirklich zuhören, was in diesem Brief geschrieben steht. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinden in Galatien. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was das Wort Gemeinde bedeutet. Es ist das Wort Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen. Und das beschreibt theologisch gesehen Gottes heiliger Ruf an deine Seele, der dich auferweckt hat von den Toten und dich in die Versammlung der Heiligen hinzugefügt hat. Es beschreibt viel mehr als einfach nur ein allgemeiner Ruf, sondern theologisch, Paulus nennt es einen heiligen Ruf. So, dass nicht ein Mensch dich in diese Gemeinde hier hinzugefügt hat, sondern Gott. Und an sie schreibt er. Und dann sagt Paulus zu ihnen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist der hohe priesterliche Segen. Sie sollen erfüllt sein mit Gnade und mit Shalom, mit Wohlergehen, mit Frieden, mit Leben, mit Gesundheit. Das kommt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und nun will ich, dass du ganz besonders achtest auf Vers 4 und 5, weil das ist in einer Nussschale das Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Und ich möchte gerne ein bisschen Zeit verwenden, um euch das Evangelium zu erklären, das der Apostel Paulus selbst verkündigte, damit wir verstehen, wie unsinnig es ist, dass die Galater sich abgewendet haben, anhand von diesem Text. Genau. Schau dir Vers 4 an. Da sagt der Apostel, der, das ist auf Christus Jesus bezogen, sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Zuallererst ist meine Frage an dich. Was bedeutet Errettung? Was bedeutet Errettung? Das alte deutsche Wort Heil bedeutet Errettung. Wenn ich sage Heil, oder wir über das Heil reden, reden wir über eine Errettung. Wovor müssen wir gerettet werden? Nach der Bibel. Nicht nach dem, was die Gesellschaft sagt, sondern nach der Schrift. Es erhebt sich die Frage, wenn wir vor etwas gerettet werden müssen, dann gibt es da eine Gefahr. Etwas, das uns bedroht. Etwas, das uns Schaden bringt. Etwas, das gefährlich ist. Und was ist das? Und ich habe mir 7 Dinge aufgeschrieben, die ich euch kurz erklären will, die nach dem apostolischen Mandat sind. Und ich werde sie der Reihe nach durchgehen und dann will ich dich fragen, ob du dich selbst retten kannst, okay? Also zuallererst müssen wir gerettet werden von der Schuld Adams, okay? Das ist nach Römer 5 und Genesis 2, 3 und 4. Die Schuld Adams, für diejenigen unter euch, die Adam nicht kennen, das war der erste Mensch in der Bibel. Und er war von Gott geschaffen mit seiner Frau und sie waren in einem Bund miteinander. Und solange Adam in seiner Gerechtigkeit blieb, das heißt, solange Adam das tat, was Gott wollte und nicht von der verbotenen Frucht aß, hatte Adam Zugang zu Gott. Er konnte frei sich im Paradies umherbewegen. Und dann kennen wir die Geschichte, er willig aß von der verbotenen Frucht und wurde schuldig vor Gott. Und für diejenigen unter euch, die Genesis 3 kennen, wissen, dass als Adam sündigte, er verbannt worden ist auf die Erde, sodass er nicht mehr ins Paradies zu Gott kommen konnte. Aber nicht nur er, sondern alle seine Nachkommen. Denn Abel und Kain und all die anderen konnten nicht mehr ins Paradies eingehen. Warum? Weil wir alle die Schuld von Adam empfangen haben. Ein jeder von uns. Wir sind von Geburt an Vagabunden auf dieser Erde und leben auf einer verfluchten Erde und können nicht mehr zu Gott kommen. Und nichts kannst du tun, um das aufzuheben, diese Schuld, weil du perfekt sein musst. Zweitens, eine andere Sache ist, dass wir durch Adam unsere böse Natur empfangen haben, seine böse Natur. Wenn du die Geschichte kennst, Adam, nachdem er von der verbotenen Frucht gegessen hat, er und seine Frau, er erkannte, dass er nackt war. Und das bedeutet nicht seine äußerliche Nacktheit, sondern seine innere Nacktheit. Sein Gewissen war befleckt. Er war schuldig. Er war arm. Er hatte keine Gerechtigkeit mehr. Er wurde zu einem Sünder. Und was er dann versuchte, war, wie alle guten Sünder es tun, er versuchte durch Werke seine Nacktheit zu bedecken. Er nahm die Feigenblätter und bekleidete sich und wollte seine innere Nacktheit so mit seinen guten Werken, die keine guten Werke waren, bedecken. Und dann kam Gott. Und sie hörten die Stimme. Und anstatt, dass der schuldige Sünder sich umkehrt und sagt, oh Gott, vergib mir, lief er vor ihm davon. Aber nicht nur das, sondern als Gott ihn dann konfrontiert und sagt, Abraham, wo bist du? Und er sagt, ich fürchtete mich vor dir, denn ich bin nackt. Und Gott sagte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen, von der ich sagte, du sollst nicht davon essen? Sagte Adam, du hast mir diese Frau gegeben und sie gab mir davon. Du bist schuldig. So sind die Sünder. Anstatt dass sie sagen und vor ihm niederfallen, nein, wir beschuldigen Gott. Du hast gemacht. Und wisst ihr was? Wir alle sind so von Geburt an. Keiner von uns sucht Gott. Sondern wir alle hassen Gott und verfluchen ihn. Eine dritte Sache ist, dass du dein ganzes Leben in der Sünde gelebt hast. Und ich möchte, dass du dafür die Worte von unserem Herrn Jesus Christus selbst hörst. Johannes Evangelium, Kapitel 3. Vers 19. Sagt Jesus: Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht, das ist Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist eine wunderschöne Beschreibung für dein Leben. Hier sagt Jesus, dass alle Menschen lieben die Finsternis mehr als ihn. Sie lieben mehr Lüge als Wahrheit. Sie lieben mehr sexuelle Unzucht als Reinheit. Sie lieben mehr Gottlosigkeit als Gottesfurcht. Sie lieben den Teufel und Sünde und die Welt und fleischliche Unterhaltung mehr als die Heiligkeit vor Gott. Das ist, was der Unterschied zwischen Licht und Finsternis ist. Und Jesus geht sogar noch weiter und sagt, dass die Menschen ihn hassen. Sie meiden ihn, sie kommen nicht zu ihm. Und das ist eine Beschreibung von deinem ganzen Leben, bis du gerettet worden bist. Der Mensch hasst Gott. Und wenn du letzte Woche bei der Predigt dabei warst, dann hat der Bruder Jonathan Römer 3 gelesen und ich würde dir gerne noch Römer 1 vorlesen. Römer Kapitel 1, Vers 28, da steht geschrieben. Und ich will, dass du weißt, dass das eine Beschreibung von dir ist, nicht von irgendjemand anderen. Wende mal diese Schriftstellen an dich an und nicht auf irgendjemand anderen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Hast du dich mal schon so beschrieben? Ich bin voller Ungerechtigkeit. Dann sagt er weiter. Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, lieblos, treulos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das bist du. Das ist, wer du bist. Das ist dein Leben. Und dann, Kapitel 2, Vers 1, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja genau dasselbe. Das heißt nicht nur, dass du die Schuld von Adam hast, seine böse Natur hast, sondern du lebtest in Sünde dein Leben lang und auch heute noch und jetzt noch. Und nicht nur das, sondern das bedeutet auch, dass du Tausende um Tausende um Tausende von Schulden auf deinem Schuldenkonto hast und das dein Leben ist. Okay? Aber ich habe noch eine andere Sache. Nicht nur, dass wir so sind, sondern gucken nochmal in Kapitel 1, Vers 4 im Galaterbrief. Damit er uns heraus errette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das heißt, die ganze Welt ist so. Wir wundern uns ja manchmal, oh, warum ist denn die Politik so komisch geworden und so böse und so gottlos? Nein, 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 das ist die natürliche Norm, liebe Freunde. Natürlich wird die Politik gegen Gott gehen, weil sie Gottlose sind. Natürlich findest du in den Medien nichts Gutes. Warum? Weil es Gottlose sind. Es ist ein ganzes Weltsystem, das wir uns als Sünde aufgebaut haben, gegen Gott, weil wir alle Feinde Gottes sind. Aber lass mich noch eine Sache sagen. Nicht nur, dass die ganze Welt vor Gott flieht, sondern wir haben auch alle über uns einen König. Weißt du, wer dein König ist, wenn du nicht gerettet worden bist? Sein Name ist Satan. Das ist dein König. Und Paulus sagt sogar, dass er der Gott dieser Weltzeit ist. Das heißt, wisst ihr, und das ist vielleicht ein bisschen anstößig, aber die Juden, die nicht an Christus glauben, die Hindus, die Buddhisten, die Muslime, nicht nur sie, sondern auch die Atheisten, die Wissenschaftler, die Philosophen. Wisst ihr, vor wem sie alle niederfallen? Vor dem Teufel. Ihn ist es, den sie anbeten. und sie lieben es so. Aber nun, das ist nicht die größte Gefahr, in der wir stecken. Sondern die größte Gefahr von allen ist, dass es einen heiligen Gott gibt, der gut ist. Und was will ein guter und heiliger Gott mit so einer kaputten und sündigen und ekelhaften und abscheulichen Welt? Wir sind alle schuldig und können nichts vorweisen, was wir vor dem Allmächtigen bringen könnten. Wir haben einen toten Glauben, eine tote Hoffnung, eine tote Liebe. Die Bibel beschreibt uns als tot vor Gott. Und das Einzige, was du verdienst, ist, dass Gottes Zorn auf dein Haupt niederfällt, genauso wie ich. Und dass wir für alle Ewigkeiten mit dieser ganzen Welt und mit dem Teufel in die Hölle verbannt werden und dort für alle Ewigkeiten brennen. Und wisst ihr was? Wir würden lieber in die Hölle gehen, als in den Himmel. Weil im Himmel ist Güte und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist ja, was wir hassen und nicht wollen. Deshalb würden wir lieber in die Hölle gehen. Und jetzt ist meine Frage. Kannst du dich retten? Kannst du irgendwas tun? Kannst du irgendwas machen? Kannst du deine Seele befreien? Beantworte mir die Frage. Und jetzt kommt die wunderschöne, gute Nachricht. Das Evangelium. Lies Vers 4 nochmal. Der, ein Retter, ein Held, einen Mächtigen brauchen wir, um uns zu retten. Der, das ist Jesus Christus, sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Okay, und das bedeutet, dass der Sohn Gottes, der ewige Gott selbst, hinabgekommen wird und ein Mensch wird aus Fleisch und Blut, Jesus Christus. Und er lebt ein perfektes, heiliges, fleckenloses Leben. Und dann geht Jesus Christus nach Jerusalem. Und dort wird er den Sündern von Gott überliefert. Und sie ziehen ihn aus, peitschen ihn aus, zerfetzen sein Fleisch, nageln ihn an ein Kreuz. Und dort hängt er nackt mit einer Dornkrone, sein Gesicht zerfetzt, weil sie sein Bart ausgerissen haben. Und dort hängt er, warum? Für unsere Sünden. Das ist Opfersprache aus dem Alten Testament. Er gab sich selbst als sein Opfer hin. Das bedeutet, dass er unsere ganzen Schulden, ich will, dass du das verstehst, dass er alle deine Sünden von Geburt an bis zu deinem Tod, alle deine Schuld auf sich genommen hat. Er wurde gekleidet in deiner Schuld. Er nahm deinen Platz ein im Gericht. Aber für alle deine Schulden, auch für deinen Unglauben, auch die Sünde deines Unglaubens hat Jesus am Kreuz getragen. Alle Schuld. Und so hing er da. Und nun will ich, dass du das hörst. Und dann kam Gott der Vater an diesem Tag und er zog das Schwert des Gerichts und er schlachtete das Opferlamm an deiner Stelle. All die Hölle komprimiert, all die Ewigkeit der Flammen, des Flammenzorns goss sich aus auf ihn. Das ist die apostolische Lehre. Er trank das Gericht, all den Hass und die Abscheu Gottes, die deiner Seele gebührte. Und er bezahlte sie vollständig. Und als er fertig war, den Preis zu bezahlen, sagte er, Tetelestai. Das heißt, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und er hat das getan, und jetzt schauen den Text, damit er uns herausrette aus dem bösen gegenwärtigen Weltlauf. Du hast hier eine ganze böse Welt und Paulus sagt, für unsere Sünden hat er sich hingegeben und um uns herauszuretten aus dieser bösen Welt. Dich, die Gemeinde, die, wie ich sagen darf, Auserwählten. Für sie hat er sich hingegeben, um sie zu retten. Und dann, wie es ist, im Laufe deines Lebens kommt er höchstpersönlich zu dir. Eines Tages kommt Jesus Christus zu dir. Du hörst diese Botschaft, du hörst diese Worte und Christus Jesus, weil du tot in deinen Sünden bist, weckt dich auf zu einem neuen Leben. Und selbst der Glaube, den du in ihn hinein glaubst, kommt aus diesem Werk. Weil du kannst nicht mehr verurteilt werden. Du kannst nicht mehr verdammt werden. Er rettet dich aus der Sklaverei und der Gefangenschaft der Sünde. Sodass du, wie Paulus sagt, der Sünde gestorben, auferweckt zu einem neuen Leben für Gott lebst. Und glaubst und gerettet bist. So, die Schuld ist abgetragen und Christus hat die Schuld bezahlt, die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen, sodass du dein Leben lang in Heiligkeit führst und eines Tages rettet er dich vor der Gegenwart der Sünde. Er kommt zurück und er holt seine Braut in die Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Und es geschieht nach dem Willen Gottes und zu seiner Ehre, sodass wir für alle Ewigkeiten ihn preisen und loben. Und jetzt gibt es einige hier bestimmt, die sagen, das ist nicht das Evangelium. Mich wundert, dass du dich so schnell abwenden lässt von dem, der dich durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die dich verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ich oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ich euch jetzt gerade verkündigt habe, der sei verflucht. Zurück zu der Gemeinde in Galatien. Wie unsinnig ist es zu denken, dass du etwas tun kannst, um gerettet zu werden. Wie unsinnig ist es, zu meinen, nur weil ein Mann sich beschneiden lässt, er auf einmal gerecht ist vor Gott. Wie unsinnig ist es zu denken, dass du gerettet wirst, wenn du ein Kopftuch trägst oder wenn du dich taufen lässt oder wenn du dich kleidest in einem Rock oder einen schönen Anzug trägst oder hier in die Gemeinde kommst. Oder ein paar Loblieder singst. Oder dich um die Armen kümmerst. Oder sonst irgendein gutes Werk von dir aus tust. Deine besten Werke sind besudelt mit deiner Sünde. Du kannst Gott nichts bringen. Nein, Gott ist der einzige Retter. Und das ist so wunderschön. Und jetzt lasst mich euch ein paar Sachen hier sagen, die so extrem wichtig sind. Schau nochmal hin in Vers 6. Paulus sagt, Paulus ist schockiert. Wie kann das überhaupt sein? Mich wundert. Ich bin entsetzt über euch, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem. Abwenden lasst von dem. Das Bild, das hier gemalt ist, ist folgendes. Wenn du das Evangelium angenommen hast und darin feststehst, das, was ich dir jetzt gerade verkündigt habe, dann blickst du in Gottes Angesicht. Dein Herz ist erfüllt mit Gottes Gnade. Du schaust ihn an. Er erfüllt dich mit seinem Geist. Du bist in seiner Liebe verwurzelt. Er kräftigt dich. Er erfüllt dich. Er erneuert dich. Das ist was die Gabe des Evangeliums ist. Das ist, was es im Geist zu wandeln bedeutet, intim mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber in dem Moment, wo du etwas hinzufügst oder das Evangelium ein bisschen veränderst, dann wendest du dich von Gott ab und du fängst an, im Fleisch zu wandeln. Ich kann dir versprechen, dass wenn du dieses Evangelium nicht annimmst, dann wirst du stolz und aufgeblasen, du wirst Parteiungen bilden, du wirst streitsüchtig werden, du wirst Zwietracht sehen, du wirst anfangen zu lästern und zornig zu werden, weil alles darin wurzelt, dass wenn das Evangelium verdreht wird, du anfängst, im Fleisch zu laufen. Das heißt, mein Wort heute an dich ist, wende dich wieder deinem Vater zu, indem du dieses Evangelium festhältst. Und guck mal, was Paulus sagt, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Ihr Lehrer waren reingekommen und sie verkündigten ein anderes Evangelium. Sie sagten, nein, du musst das tun. Nein, du musst jenes tun. Nein, du musst dieses halten. Das und das. Und diese Stimmen von den Boten, vom Teufel selbst, drangen in ihre Ohren, verwirrten sie, weil sie nicht gefestigt waren im Evangelium, fingen an, darauf zu hören und sich abwenden zu lassen. Darum sage ich dir, halte fest an deinem Heil, halte fest an dem, der dich berufen hat, halte fest am Kreuz. Wehre dich gegen Irrlehrer. Wehre dich gegen Irrlehre. Halte fest an diesem Evangelium und du wirst voller Frieden sein. Dass Christus deine ganze Schuld bezahlt hat. Dass er dich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und dass du wartest, dass er dich abholt. Lebe es, predige es. Seid ihr auch bewusst von dem Ausmaß der Schuld von jemandem, der etwas anderes als frohe Botschaft verkündigt, dass sie verflucht sind und unter dem Fluch Gottes. Zwei Sachen will ich noch sagen. Erstens, Vers 7, da sagt Paulus, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Die Irrlehrer kannten das richtige Evangelium, fügten etwas hinzu und sie wollten das und dadurch verwirrten sie die Christen, die Brüder. Und dieses Wort beschreibt ein Erdbeben in der Seele. Sie waren voller Angst und Not und Bedrängnis. Oft, wenn wir das Evangelium nicht mehr festhalten, fangen wir an, erfüllt zu werden mit allerlei von Sorgen und Nöten und Ängsten. Das ist das eine. Das andere ist Vers 10. Sagt Paulus, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Was das bedeutet ist, dass wenn du wirklich das Evangelium hast, wirst du frei von der Meinung von Menschen und von Menschenfurcht. Du wirst nicht mehr ein Sklave von Menschen sein, sondern dich zu Gott bekennen, weil du Gott liebst und ihm gefällig sein willst. Und Paulus das als Argumentation benutzt. Um zu sagen, dass er das echte Evangelium verkündigt. Lass mich noch einmal zusammenfassen. Also, der Galaterbrief ist ein Brief an die Gemeinden in Galatien, die geplagt worden sind von Irrlehrern, die ein anderes Evangelium verkündigten. Dass du etwas tust, um gerettet zu werden. Und dem entgegen sagt Paulus, dass das Evangelium ist, dass Jesus Christus uns allein errettet und er die Schuld am Kreuz weggenommen hat und er uns zu neuen Menschen gemacht hat, die hinein gerettet werden in die Ehre und die Herrlichkeit Gottes für immer. Und das ist die eine Sache. Und dass, wenn du dieses Evangelium festhältst, dann wendest du dich nicht vom Vater ab, sondern du bist in tiefer Liebe mit ihm. Und dass jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, geflucht sein soll. Okay. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns aufeinander Acht haben, uns hüten und bewahren und zu wissen, dass ein bisschen Sauerteig diese Gemeinde ins Chaos stürzen kann, um füreinander zu beten. Lass mich noch zum Abschluss beten. Ja, wir erheben uns zusammen. Ja. Ja, mein Vater, wir wollen dir danken so sehr für das Evangelium. Ich danke dir so sehr für deine Güte, für dein Leben. Ich danke dir so sehr für die Gemeinschaft mit dir. dass du uns Sünder so sehr ewiglich geliebt hast in Christus, dass du uns befreit hast von all dem Bösen und hineinrettest in deine ewige Welt. Und wir werden vor dir sein und dich preisen in Ewigkeit. Wir bitten dich zusammen, Herr, dass du unsere aller Herzen zu dir wendest, indem wir auf das Kreuz blicken und nicht auf Menschen oder auf uns selbst oder was wir tun müssen, sondern allein auf das Kreuz, unser Heil, unsere Rettung. Bitte stärke uns, bitte stärke auch die Ältesten und die Diakone. Bitte erwecke uns als Gemeinde, dass wir dürsten, dieser Stadt dieses Evangelium zu bringen, für deine Ehre in Ewigkeit. Amen.